Hi, ich heiße Nicole Huhr und begrüße dich zu meinem Podcast Heute schon gelebt. Meine verrückte Reise, die Psychologie und großen Fragen des Lebens. Es ist gerade Samstagnachmittag und ich sitze hier in der psychologischen Beratungspraxis. Und das aus einem ganz besonderen Grund heute, denn ich bin nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzt nämlich die liebe Katja Viernhaber und heute ist es wieder Zeit für das Interviewformat und wir reden über Kundalini-Yoga, mentale Gesundheit und Resilienz. Bevor ich jetzt aber zu weit aushole, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo, ich freue mich auch total hier zu sein und ja, über die Themen, die du gerade schon angerissen hast, mit dir ein bisschen zu plaudern.
Danke, dass du hier bist. Magst du dich dann einfach mal ganz kurz vorstellen für die Hörer, wer du bist und was du machst?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katja Viernhaber. Ich komme aus Offenburg, lebe da im schönen Zellweierbach und ja, grundsätzlich bin ich einfach super, super gern mit Menschen zusammen in meiner Freizeit, aber auch meine beruflichen Tätigkeiten, die verschiedenen, bringen das einfach mit sich. Genauso verbringe ich aber auch ganz viel Ruhe gerne, super gerne in der Natur draußen. Ja, und mein Herz gehört dem Kundalini-Yoga und darum soll es ja auch unter anderem heute jetzt hier gehen.
Total schön, dass du hier bist, vor allem auch mit diesen Themen. Dreht sich auch allgemein gerade sehr, sehr groß in unserer Gesellschaft, ne, was da so mitschwingt. Woher kennen wir uns denn eigentlich? Das war so eine Frage, mit der ich mich eben auch beschäftigt habe, bevor ich hier das Interview etwas geplant habe. Und dann bin ich draufgekommen, dass es ja über Instagram war, meine ich, oder?
Also da haben wir uns mal kennengelernt über gemeinsame Projekte damals, ja. Auch mit Schwarzwald Adventures zusammen.
Ich glaube, das
da
war's.
Bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe dir irgendwann mal geschrieben.
So war das, ja.
Ja, und dann hatten wir unser schönes Sommer-Retreat.
Genau, ja. Mein Full Summer Break. Ja, das war wirklich total schön. Ja, und deshalb dachte ich, lade ich die liebe Katja ein, eben weil sie auch aus dem Kundalini-Yoga kommt und das eben vor allem auch mit dem Thema mentale Gesundheit ja ganz stark zusammenhängt. Und deshalb auch erstmal die Frage, was ist denn Kundalini-Yoga für die Zuhörer, die das jetzt noch gar nicht kennen, die vielleicht auch mit Yoga gar keine Berührungspunkte haben?
Ja. Kundalini-Yoga, also genau, ist eine von ganz, ganz vielen Yoga-Arten. Ne? Als ich damals noch gar kein Yoga gemacht habe und angefangen habe, wusste ich das auch alles nicht und habe dann so nach und nach festgestellt, ach so, es gibt mehr als einfach nur Yoga.
Ja.
Und ich bin damals, ja, zufällig im Kundalini-Yoga gelandet und seither bin ich dem Kundalini-Yoga auch treu geblieben und diese Yoga-Art vereint ganz, ganz viele Übungen und Techniken auch aus verschiedenen Yoga-Stilen. Man findet sich da, wenn man schon mal eine bestimmte Yoga-Art gemacht hat, findet man sich da immer irgendwo, meiner Meinung nach, wieder. Das sind ganz viele aktivierende, vitalisierende, aber unter Umständen auch direkt meditative Übungsreihen. Atmung ist immer irgendwie dabei, Klang, also Mantra-Chanten oder Mantra mindestens irgendwie bei den Übungsreihen dabei haben. Meditation und Entspannung und wir arbeiten klar am Körper, ne, durch Bewegung, aber über die körperliche Bewegung und über gerade den die Arbeit mit dem Klangstrom, mit der Atmung, gehen wir immer auch irgendwie auf die mentale und auch emotionale Ebene. Genau. Und naja,
total spannend.
Ja, es gibt auch immer den spirituellen Aspekt des Yogas und den versuche ich irgendwie so greifbar, lebensnah, bodenständig irgendwie da rein zu verbauen, damit jeder und jede einfach das für sich rausnehmen kann,
ist es
was
dann,
sie so braucht.
Ist es dann für dich auch so diese moderne Spiritualität, die jetzt so auch so aktuell in unserer Gesellschaft gelebt wird, oder würdest du sagen, ist schon auch noch so diese älteren Teile, die da mit reinfließen?
Also natürlich sind es ältere Teile, weil es kommt ja irgendwo aus ganz, ganz alten Lehren, mehr so, ne, aus der östlichen Richtung, Indien, Asien und so. Ich denke aber, damit wir es gut in unser Leben integrieren können, braucht es eine gewisse Modernität. Ich fühle mich als manchmal ein bisschen wie eine Übersetzerin, ne, die so das, was vielleicht noch so ein bisschen alt herkommt, eigentümlich da in diesen Beschreibungen der Übungsreihen steht, es so in Worte zu fassen, dass die Yogis, die bei mir im Kurs sitzen, es nehmen können und was damit anfangen können und es auch griffig haben, damit sie es ins richtige Leben übertragen können für sich.
Total Total schön. Geht mir auch bei der Meditation so, das für die Teilnehmer auch wirklich greifbar zu machen. Ja, was ist denn Meditation? Was ist das für ein Zustand?
Ja.
Was bedeutet Kundalini-Yoga für dich, beziehungsweise wie hat es dich vielleicht auch schon in deinem Leben jetzt auch geprägt? Also nicht nur als Lehrerin, sondern auch eben für dich selbst. Wie bist du da hingekommen?
Ja, also ich praktiziere selber seit 2014 Kundalini-Yoga, bin eben, wie ich schon gerade gesagt habe, damals über eine Freundin ins Yoga gekommen. Ich war damals wieder ganz frisch nach Offenburg gezogen, hatte auch viel Veränderung, einen neuen Job, gesundheitliche Themen, mit denen ich da gekämpft habe. Und meistens, wenn sich da so erwischt, denkst du, so, ich brauche irgendwas für mich.
Absolut.
Und eine Freundin von mir, die war damals schwanger und ging ins Schwangeren-Yoga und meinte danach, mach doch auch mal sowas. Die singen da zwar solche Mantren, aber das ist nicht so schlimm. Und dann dachte ich, naja, wenn sie denkt, das ist nicht so schlimm, dann wird es ja nicht so schlimm sein. Und ich ging dann einfach ins Yoga. Es war Kundalini-Yoga und ich habe mich in der ersten Sekunde verliebt quasi und bin dann einfach jetzt sind es ja dann 10 Jahre im Mai, damals jede Woche in meinen Yogakurs gestiefelt und es hat mich immer mehr und mehr begleitet, nicht nur einmal eine Woche auf der Yogamatte, sondern man integriert manche Dinge dann einfach so in sein Leben hinein.
Absolut.
Und nachdem es dann in meinem persönlichen Bereich 2019 auch nochmal so ein paar Veränderungen gab und ich mich auch selber so mit mir selbst viel beschäftigt habe, viel an mir gearbeitet habe, war irgendwann dann die Entscheidung da, dass ich gern nicht nur Teilnehmerin sein möchte, sondern Yoga unterrichten möchte, weil es mir so sehr auch an manchen Stellen in meinem Leben geholfen hat, nicht aufzugeben, durchzuhalten oder mich neu zu definieren irgendwie, auch meinen Selbstwert überhaupt kennenzulernen und auszubauen und das einfach an andere Menschen auch weitergeben zu können, die dann auch, wie auch immer, auf ihre Art und Weise davon vielleicht profitieren können. Das war
total
so
schön.
Am Ende irgendwann mein Wunsch und das habe ich dann 2020 meine Ausbildung gemacht, habe auch direkt in der Ausbildung angefangen zu unterrichten, damals in einem Yoga-Studio hier in Offenburg und das Jahr drauf bin ich dann aber meinem Wunsch gefolgt und mich quasi selbstständig gemacht mit meinem eigenen Label sozusagen.
Total schöner Weg, den du da auch hinter dir hast. Und ja, du hast jetzt auch gesagt, du unterrichtest ja auch selbst deine Classes. Mit welchen Themen kommen denn Teilnehmer zu dir? Warum besuchen sie deine Classes?
Also ganz grundsätzlich kommen viele im ersten Schritt erstmal auch, weil sie denken, ich will was für meinen Körper machen. Ich möchte mich bewegen, vielleicht ein bisschen anders als jetzt der klassische Sport. Man hat halt von Yoga auch mal gehört, gelesen, gesehen, weil sie einen Ausgleich suchen, Entspannung, Ruhe. Ich glaube, das sind immer so mal die ersten Gedanken, so quasi seine innere Mitte zu finden und irgendwas zum stressigen Alltag für sich zu haben. Und vielleicht auch manche, weil sie, wie ich damals, das Gefühl hatten oder haben, dass sie irgendwie was für sich brauchen. So, was auch immer. Und das könnte Yoga sein.
So ein Anker auch, ne?
Genau. Ja. Und manchmal kommen Menschen, glaube ich, auch schon, die sind vielleicht dann auch schon an dem Punkt, wo sie vielleicht auch noch unterbewusst das Gefühl haben, irgendwas muss sich verändern. Und da kann Yoga dann halt einfach behilflich sein, sozusagen. Bewusst oder unbewusst nutzt man es dann aber. Und je mehr man es in sein Leben auch wieder integriert, desto mehr arbeitet man da sich vor, quasi in Veränderungen, in neue Themen, in die Verbindung zu sich selber sozusagen.
Absolut, ja. Bin ich auch ganz bei dir und spüre ich auch selbst durch meine Yoga-Praxis, die auch 2020 angefangen hat. Bei dir habe ich auch das Kundalini-Yoga jetzt ja auch schon miterleben dürfen. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, es gibt ja ganz verschiedene Arten. Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal Yoga gemacht habe mit Maddie Morrison, direkt auf YouTube gesucht, das erste Video gestartet. Und ich dachte, das kann ich nicht. Bin viel zu ungelenkig dafür. Habe das Tablet wieder weggelegt und dann war das für mich erstmal gegessen.
Ja.
Und dann hat mich das aber innerlich so gefuchst, dass ich so dachte, nee, ich probiere das jetzt nochmal.
Ja.
Wieder das Tablet rausgekramt.
Ja.
Und dann dachte ich so, ja, das ist auch total schön, sich selbst auch einfach auf diese Art und Weise zu entdecken und dass man vielleicht auch Dinge nicht direkt umsetzen kann, weil man vielleicht auch nicht so beweglich ist an manchen Stellen, was ja auch total okay ist.
Ja,
ja, also auch diese Selbstakzeptanz, die man auch dadurch lernt, dass man nicht immer alles auf Anhieb auch direkt können muss, dass es auch Dinge gibt, auch heute noch, nach jetzt 4 Jahren bald, kann ich Sachen immer noch nicht Asanas und das ist auch okay, sondern ich tue das, was sich für mich gut anfühlt und das ja auch den Menschen eben genauso weiterzugeben, sanft zu sich selbst zu sein. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was mich in den letzten Monaten begleitet hat und deshalb finde ich dieses Thema auch total schön und was durch Yoga auch einfach möglich ist.
Und allein das ist schon Yoga, ne? Genau. Erstens den ersten Schritt zu gehen, Yoga zu praktizieren, ob jetzt zu Hause, mit Video oder online oder in den Kurs zu kommen. Und dieses, ne, das ist auch einer der ersten Sätze, den, wenn neue Leute in meine Kurse kommen, ich kann das nicht und die anderen können das besser und ich bin nicht so dehnbar. Mhm. Also immer so auch der Vergleich mit anderen, wo ich immer sage, deswegen machen wir im Yoga die Augen zu. Dann beschäftigst du dich mit dir selber und musst gar nicht gucken, was machen die anderen eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch so eine große Hemmschwelle, die ich auch hatte, mal wirklich in eine Class zu gehen, weil ich eben online angefangen habe und dann auch nur das kannte und das wirklich auch fast 2 Jahre lang. Ja. Und dann so diesen Schritt auch mal Yoga in einer Gruppe zu erleben, das ist ein ganz anderes Gefühl, auch eine ganz andere Energie, die man da auch gemeinsam erschafft und auch diese Ruhe. Also es ist natürlich ganz anders, als wirklich nur für sich zu sein. Aber ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile, wie es ja letztendlich immer ist. Ja. Und deshalb kann ich auf jeden Fall jedem nur mal empfehlen, auch bei dir reinzuschnuppern, für die Menschen, die hier aus der Ortschau kommen.
Ja, absolut.
Wie kann denn Yoga dazu beitragen, Achtsamkeit im Umgang mit Stressoren in unserem modernen Leben zu entwickeln? Mhm. Wie könnte das aussehen?
Also ich denke, dass man über Yoga überhaupt erst oft einen Zugang zu sich und seinem Körper bekommt und Dinge wahrnimmt und die Fähigkeit entwickelt, so in sich reinzulauschen und überhaupt wahrnehmen zu können, was Körper und Geist gut tut und was eben halt vielleicht auch nicht. Warnsignale, die es eventuell gibt, nicht einfach drüber hinwegzugehen, sondern sie zuzulassen, zuzuhören, sich selber sozusagen. Und die Entspannung dann spüren zu können durch verschiedene Übungsreihen, durch Meditation und Yoga kann dir helfen, dich überhaupt, ne? Also Yoga ist ja die Bewegung des Körpers und die bereitet dich auf Meditation und Entspannung vor, weil es kann auch nicht jeder einfach hinsitzen und sagen, so, ich mache jetzt mal eine Entspannungsübung oder ich mache jetzt mal eine Meditation. Der braucht erstmal sowas ganz Anstrengendes, was Aktivierendes, was mit Bewegung, was erstmal den Kreislauf in Schwung bringt, um danach überhaupt in diesen beruhigenden Zustand reinzubringen. Ja, und allein schon die Tatsache, sich die Zeit zu nehmen, diese 90 Minuten oder 60 Minuten, wenn ich wirklich in einen Kurs gehe, ist es meistens so, die Zeit, die sich in der Woche, innerhalb einer Woche mal 1,5 Stunden sich die Zeit zu nehmen, klingt gar nicht so viel, aber manchmal hat man, ist es ein großer Zeitraum, den man so im Kopf spürt, wann soll ich, wie soll ich es machen? Das für sich schon zu tun, das kann natürlich helfen, so die Achtsamkeit für sich selber und diesen Wert, den man sich dann selber da ja gibt, indem man sich diese Zeit schenkt, zu geben. Und neben dem wöchentlichen Yogakurs ist natürlich voll cool, wenn man Yoga einfach für sich selber, Yoga und oder Meditation oder einfach mal eine 3-minütige Atemtechnik am Morgen, ne? Das müssen gar nicht immer die 60 Minuten sein, absolut. Das kann auch einfach mal 5 Minuten oder 10 Minuten irgendwas für sich selbst sein. Wenn man das in seinen Alltag schafft zu integrieren, dann gibt es Routine, dann gibt es Stabilität, die einem dann wieder ermöglicht, halt durch etwas stressigere Situationen stabil und gut und sicher durchzugehen. Ja.
Das stimmt. Ja. Das ist wirklich so ein Anker im Alltag und das merke ich auch immer wieder, dass egal wie viel um mich herum passiert, auch im Außen oder Dinge, die ich auch nicht kontrollieren kann, dass das immer so ein sicherer Platz für mich ist. Also ich habe es einfach in meine Morgenroutine integriert und zeitweise war tatsächlich sogar Yoga viel präsenter als Meditation und für die, die mich kennen, die wissen, dass ich mit Meditation überhaupt meine Reise gestartet habe und dass mir das aber manchmal einfach mehr eben auch Bewegung in gewissen Themen gegeben hat oder Bewegung in gewissen Gedankengängen. Also das kann ja auch eben symbolisch eben genau dafür stehen und auch selbst zu schauen, was ist denn vielleicht auch gerade nicht im Fluss oder was ist innerlich oder auch körperlich blockiert, wo kann ich mich gerade nicht so bewegen? Und das fand ich eben total schön, das auch darüber zu erfahren und was auch möglich sein kann, Also bin ich ganz bei dir.
Absolut. Ja. Und es gibt, egal aus welcher Yoga-Form, ich kann immer nur fürs Kundalini-Yoga sprechen, weil da kenne ich mich aus. Es gibt auch immer so Kleinigkeiten, ne? Eine Handhaltung, ne? Wie du deine Finger einsetzt für dich. Und das kann man auch während einer Besprechung im Büro unterm Tisch einfach eine bestimmte Handhaltung einnehmen, die dich bei Kommunikation oder in stressigen Situationen unterstützt. Mhm. Atemtechniken, ganz kleine, ganz kurze, die man auch voll gut für sich in manchen Situationen einsetzen kann. Also es muss nicht immer alles nur auf der Yogamatte stattfinden. Ja. Es gibt kleine Dinge, wenn man die so parat hat, so einen Notfallkoffer quasi, die man dann total gut auch wirklich im täglichen Leben für sich nehmen kann. Ja. Vor einer Präsentation, wenn ich aufgeregt bin. Oder ich merke, ich kann mich gerade gar nicht mehr konzentrieren. Dann gibt es eine kleine Übung und dann geht es wieder. Also in die eine oder in die andere Richtung gibt es die Dinge, die man da für sich auch rauspicken kann.
Ja, es muss ja auch letztendlich nicht immer auf der Matte passieren. Wie du auch sagst, ein gutes Stichwort, auch Meditation nicht letztendlich. Das hat mir zum Beispiel auch ein Klient erzählt, da ging es um die Dankbarkeit, die wir uns auch in der Beratung immer mal wieder anschauen. Und da gibt es ja mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, ob das zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch ist oder man nennt es zum Beispiel auch in der positiven Psychologie, gibt es ja auch das positive Tagebuch, vielleicht kennst du das auch. Und da hat er mir dann auch ganz freudig erzählt, dass er jetzt ganz bewusst im Alltag wahrnimmt, wofür er dankbar ist. Nicht eben in diesen Momenten nur, in Anführungsstrichen, nur um sich das aufzuschreiben, sondern dass er eben ganz bewusst diese Dankbarkeit spürt. Und da habe ich gesagt, genau das ist die Magie, weil genau das hast du jetzt übertragen in den Alltag, weil das sind ja so die Routinen, die dir Struktur geben, wenn du aber dann in diesen Momenten, wo es vielleicht auch stressig ist, dass du da diese Ruhe bewahrst und dich wieder erinnerst, was praktizierst du da auf der Matte eigentlich? Ja, oder dass es dann diese kurze Atemübung ist, wie du gesagt hast, gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und was mich jetzt noch interessiert ist, wie läuft bei dir eine Stunde Kundalini-Yoga ab? Ja. Kann ich mir das vorstellen?
Ja, gerade im Kundalini-Yoga haben wir eigentlich immer so einen sehr ähnlichen Ablauf. Die Übungsreihen sind natürlich immer andere. Meditation wähle ich auch immer aus.
Ja.
Wie sie so halt, ich habe immer ein Kursthema und jede Stunde hat nochmal so ihr eigenes Thema und dementsprechend wähle ich Übungsreihen und Meditationen aus. Das sind dann natürlich jedes Mal irgendwie andere. Und grundsätzlich läuft eine Stunde aber so ab, dass wir erstmal ankommen gemeinsam. Man stimmt sich mit einem Mantra am Anfang ein und mit einem anderen Mantra am Ende aus. Ne? Am Anfang einfach, um sich mit sich selbst zu verbinden, mit der Gruppe sich zu verbinden und auch in diesem geschützten, sicheren Raum für sich zu sein. Dann starten wir oft mit einer Atemtechnik. Das variiert aber eben je nach Tag und Übungsreihe. Wir machen immer natürlich Aufwärmübungen, um den Körper erstmal überhaupt auf die Übungsreihe vorzubereiten. Wo müssen wir ein bisschen bewegt sein, ein bisschen warm sein, bevor wir in verschiedene Haltungen reingehen. Dann gibt es eben die Übungsreihe des Tages. Die dauert immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr. Gefolgt immer von einer Tiefenentspannung. Die Tiefenentspannung ist die wichtigste Haltung, die Rückenlage, weil wir da das integrieren, was du dir quasi in der Yogastunde erarbeitet hast, körperlich und geistig. Da gibt man dann dem Körper die Chance, es zu verarbeiten und wirklich zu verinnerlichen. Und danach gibt es immer eine abschließende Meditation, eben im Kundalini-Yoga auch ganz oft entweder mit Atemtechnik verbunden, mit einem Mantra, das wir gemeinsam chanten, verbunden oder Mudras, also Handhaltungen oder manchmal auch alle drei Dinge zusammen. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich.
Gibt es denn auch spezielle Asanas jetzt auch für die Zuhörer, die sie in der Bewältigung von Stress unterstützen können?
Also im Kundalini-Yoga praktizieren wir außer so ganz vereinzelte, nicht einzelne Asanas, also nicht eine einzelne Übung, nicht eine einzelne Haltung, sondern es sind eigentlich immer die Übungsreihen, die in ihrer Gesamtheit den Effekt am Ende ergeben. Und nahezu mit jeder Übungsreihe, wir arbeiten eigentlich immer am Nervensystem, am Drüsensystem und das hat ja wiederum aufs Hormonsystem eine Auswirkung. Da werden Botenstoffe im Körper ausgelöst, versendet und das hat ja immer eine Wirkung auf irgendwas.
Ja, absolut.
Also in der Regel, klar, aber es kann natürlich sein, es aktiviert uns eher mal. Es gibt Übungsreihen, die macht man vielleicht lieber morgens, weil man danach total topfit ist und andere, die fahren dich eher runter. Also man kann da schon nochmal genauer gucken und gegen Stress im Speziellen gibt es natürlich auch Dinge und es sind dann ganz oft Übungsreihen, wo wir am Vagusnerv arbeiten. Mhm. Der Vagusnerv ist ein Gehirnnerv, der einzige, der das Gehirn auch verlässt, über den gesamten Körper verläuft, mit den allen, nahezu allen Organen verbunden ist. Und wenn du an dem arbeitest und wenn der in Balance und Ausgeglichenheit ist, dann bist du es in der Regel auch. Und genau, das sind dann so die Übungsreihen, die dich entstressen. Ne? Da merke ich dann, ich bin ja so mit der Gruppe in der Yogastunde so ein bisschen verbunden. Ne? Ich merke dann ab so einer gewissen Übung so, dass wie im Raum, dass da so der Stresslevel abfällt. Auch wenn das können auch sehr anstrengende Übungsreihen erstmal sein, ne? Weil eben über diese Anstrengung man ganz, ganz viel loslassen kann. Also am Vagusnerv, das kann man super gut gegen Stress machen. Und da habe ich noch so eine kleine Übung oder einen kleinen Tipp für im Alltag.
Ja.
Alles, was mit Atmung über die Lippen zu tun hat, ne? Wenn du so den Mund zu einem O formst und dann lang und tief über die Lippen ein- und wieder ausatmest, arbeitest du auch immer am Vagusnerv. Und das ist auch wieder was, ne, da muss man wieder keine ganze Übungsreihe erstmal machen, sondern das ist was, was man super gut, auch so, dass es fast gar keiner bemerkt, ne, im Alltag praktizieren kann. Oder noch viel klassischer, einfach ein Liedchen pfeifen. Ne? Auch da Luft, die über deine Lippen strömt, wirkt beruhigend. Und das machen wir manchmal ganz unbewusst. Und wenn man dann vielleicht das bemerkt, kann man mal überlegen, habe ich das jetzt gerade gemacht, weil ich vielleicht gerade in einer etwas angespannteren Situation war. Kinder machen das nicht bewusst ganz oft. Und das hat beruhigende, hat beruhigende Wirkung aufs Nervensystem.
Und so ja auch wieder diese Stressoren im Alltag ja wahrzunehmen, ne? Also wann zeigen sich denn überhaupt diese stressigen Situationen?
Genau, richtig. Dann, manchmal, ne, das ist so dieses, ich habe ein Buch, das heißt Der Körper zeigt dir den Weg. Und das ist genauso, oder im Kundalini-Yoga gibt es Pavan Guru, das ist ein Mantra einmal, aber auch ein Prinzip, ne? Das heißt, der Atem ist dein Lehrer. Und wir können einmal, natürlich setzen wir den Atem ein für bestimmte Wirkungen auf den Körper. Du kannst aber auch deinen Atem als Maßstab nehmen. Ne?
Genau.
Atme ich ganz flach und schnell? Dann bin ich wohl etwas aufgeregter oder gestresster. Und dann kannst du bewusst, wenn du dir das bewusst hast, kannst du es umkehren und sagen, so, ich atme jetzt halt einfach mal lang und tief, nutze mal die gesamte Kapazität meiner Lunge aus und kriege mich dadurch wieder, oder durch bestimmte Atemrhythmen kriege ich mich wieder ein bisschen runtergefahren.
Ja, der Atem ist wirklich etwas so Besonderes, wenn wir uns das mal wirklich vor Augen führen und vor allem auch den Fokus ganz bewusst darauf richten, wie du sagst, ob es jetzt beim Yoga ist oder in der Meditation. Also der Atem hat mich schon immer eigentlich fasziniert. Also am Anfang meiner Reise habe ich das ja immer noch so ein bisschen abgetan. So, ja, bei Atemübungen kriege ich mich doch niemals reguliert, wenn ich Panikattacken habe. Aber jetzt schlussendlich gebe ich das meinen Klienten auch immer mit auf den Weg, ob es jetzt in der Stressbewältigung ist oder eben grundsätzlich. Es ist so ein toller Anker, der uns durch unseren Alltag und auch durch unser Leben begleiten darf.
Absolut. Und man hat ihn einfach immer dabei. Ne?
Also
man braucht keine Yogamatte, man braucht kein stilles Ecklein. Du hast ihn immer dabei und er gibt dir immer Hinweise und du kannst ihn immer nutzen.
Ganz genau.
Für dich.
Das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Auch schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast, weil früher habe ich dann immer meine Skills dabei gehabt, die man so gebraucht hat, um sich regulieren zu können, aus solchen Panikattackenanfällen herauszuholen. Und dann dachte ich mir, was ist aber, wenn du diese Sachen eben mal nicht dabei hast? Kann ja mal passieren, ja? Was kannst du denn in dir tun, ja? Und dann war für mich klar, den Atem, den hast du immer dabei. Und das hat mir so viel innere Sicherheit und so viel Vertrauen auch wieder in meinen Körper gegeben. Und auch intuitiv dem zu folgen und zu wissen, ich schaffe das. Ich kriege mich da auch wieder alleine reguliert, ohne etwas von außen zu brauchen.
Ja, absolut. Ja, unseren Körper haben wir immer dabei. Ne? Auch
Richtig.
Die Hände kann man nutzen, eine Handhaltung. Ja. Da gibt es ganz auch verschiedene, wo man sich eins, zwei vielleicht... Ne? Man braucht immer so einen kleinen Baukasten, wo man sich dann einzelne Bausteine zusammensetzen kann. Und das Wichtige ist, und drum ist so eine Routine wichtig, man muss sowas halt auch mit der Zeit erstmal trainieren, damit es dann in stressigen Situationen, wo man ja gerade nicht mehr so richtig gut klar vielleicht denken kann, dass du es dann auch parat hast und nicht erst überlegst, ach Gott, was mache ich jetzt? Sondern, dass du dann weißt, ah, das ist meine Atemtechnik oder das ist meine Handhaltung oder beides. dass man es auch abrufen kann, ja, direkt.
Ich glaube, das war auch damals wirklich so die größte Schwierigkeit auch bei mir, weil mir das mitgegeben wurde, so, ja, mach doch mal die Atemübungen, ja, und dann will man das, ja, in der Situation machen. Das funktioniert fast gar nicht, weil...
Sie fällt
man,
dir gar nicht ein.
Genau, erstens das, oder man hat einfach so ein Blackout, ja, und ist ja dann wirklich einfach nur fokussiert zu überleben in, ja, dem Moment, ja, ja. Alles andere wird im Körper ja auch runtergefahren. Mhm. Und natürlich auch evolutionär bedingt auch wichtig, ja, ja, um, ja, in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sein zu können. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, braucht es einfach dieses Training, um darauf einfach wirklich zurückgreifen zu können, wenn du es benötigst. Und was, ja, man ja auch immer dabei hat, sind die Füße zum Beispiel. Oder wenn man sich irgendwo hinsetzen kann, eben so dieses Grounding, sich wirklich wieder zu verbinden, einen festen Sitz zu haben, verankert, ja, zu sein. Also sich selbst diese innere Sicherheit zu schenken. Ja. Was würdest du denn Leuten, die neu mit Yoga anfangen oder anfangen wollen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Wie können sie da so einen Zugang entwickeln?
Also einfach machen und nicht zu viel denken, wäre mein allererster Tipp in diese Richtung. Na klar, man liest viel über Yoga, man hört viel, jemand erzählt, ja, einem, aber eben, wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele verschiedene Yoga-Stile. Vielleicht war jemand in einem Vinyasa oder Hatha oder Yoga Nidra oder Yin oder, genau, eben keine Ahnung was, ja, der erzählt dir das eine und dann gehst du in eine Kundalini-Yoga-Stunde. Kundalini-Yoga kann manchmal so ein bisschen verrückt sein, man macht manchmal eben auch komische Atemtechniken oder Bewegungen, also das ist dann auch lustig, ne? Wir lachen dann, absolut, auch ganz viel zusammen, aber, ja, das sind Dinge, daran muss man sich gewöhnen, oder,
ja,
es fühlt sich halt anders an, wie das, was dir der andere erzählt hat, und also ich, mein Tipp ist immer, auszuprobieren, auch zu gucken, gehe ich auch mal in unterschiedliche Yoga-Stile und probiere einfach aus, was denn der meine ist. Nicht immer ist der erste, den man da zufällig macht, der, und das ist dann nicht, ne, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, Yoga ist nicht Yoga, und wenn man einen Yoga-Stil macht, der einem nicht zusagt, ist nicht das gesamte Yoga blöd, sondern dann, genau, ist es vielleicht nicht der richtige Stil und dann ist, ja, es vielleicht nochmal was anderes, was man ausprobieren muss. Also es muss nicht immer Yoga sein, ne? Da muss ich auch ganz wichtig, ja, zu sagen. Es gibt auch noch andere Dinge, die man für sich tun kann. Wenn man aber gern Yoga machen will, dann eben einfach, ja, kommen, ausprobieren. Und was ich vorhin schon gesagt habe, die Sicht lösen von diesem Ich kann's nicht. Also bei mir im Yoga geht es nicht ums Können, sondern ums Erfahren, ums Tun, um es sich hineinzugeben und einfach die Erfahrung machen zu können und die Effekte, die das dann dir bringt, spüren zu können, ums Erleben und auf sich, es sich drauf einlassen. Und es geht immer nicht darum, perfekt zu sein, sozusagen. Das sind wir, ne, aus unserer normalen Welt einfach so drauf gepolt, alles muss super sein, ich muss leistungsfähig sein, ich muss perfekt sein und die Haltung, ja, muss dann auch perfekt aussehen, eben bei anderen. Denke ich, es sieht perfekt aus. Also auch dieses Vergleichen, einfach versuchen, sich loszulassen. Und das ist schon Yoga im Kopf sozusagen. Genau.
Das ist auch ein schönes Bild, ja.
Ich biete immer Alternativen zu meinen Übungen an. Also zu den meisten, wo ich dann denke, das wird da gebraucht. Also es gibt immer Haltungen und Alternativhaltungen. Darum kann eigentlich auch jeder Kundalini-Yoga machen, weil man macht einfach das, was man kann. Das ist so eine Regel bei uns auch, eine You start where you are. Also du fängst da an, wo du bist,
ja,
und ich hole dich da gerne ab, wo du bist, und dann machen wir es zusammen. Und wenn man dann, man muss einfach gnädig mit sich selber sein und mit sich selber gut umgehen und sich zugestehen, dass man vielleicht halt heute die Variante der Übung macht und nicht das Original. Und irgendwann macht man es original. Und das ist auch, oder an einem Tag klappt es und am anderen auch wieder nicht mehr. Ne? Heute
absolut
ist nicht wie nächste Woche.
Ja.
Und drum, genau. Ja, bei mir darf man immer einmal kostenlos reinschnuppern. Drum ist das immer die beste Variante, es eigentlich kennenzulernen.
Wann sind denn deine Kurse, wenn du es gerade schon erwähnt, ja, hast? Wann kann man, genau, denn zu dir kommen?
Also man darf super gerne zu mir kommen, montags um 20 Uhr in Schutterwald. Oder dienstags und donnerstags in Zellweierbach, jeweils um 19 Uhr. Die Kurse finden vor Ort statt, die finden aber parallel auch immer online statt. Das heißt, du kannst auch selber gerne entscheiden, bin ich mehr der Vor-Ort-Typ oder bin ich mehr so der Online-Typ. Ne? Neue Yogis, die dazukommen, kommen meistens vor Ort. Es gibt aber auch durchaus welche, die starten online und bleiben dann dabei. Räumlicher Natur, organisatorischer Natur, weil es einfach praktischer ist, wenn ich das von zu Hause machen kann oder eben vor Ort.
Genau. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, ja, dass du das auch parallel online anbietest.
Genau, ja, das ist noch ein Relikt aus Corona-Zeiten. Da haben wir eine Weile nur online jogiert. Und dann sind manche einfach online geblieben, eben weil es praktischer ist, weil die Kinder im Bett sind oder weil ich lieber daheim lieber für mich mache und dann auch schon zu Hause bin. Manche sind damals auch eingestiegen, die kommen von wo ganz anders her. Ja. Ne? Die kommen nicht nach Offenburg für einen Yogakurs. Und die sind auch weiter online dabei geblieben. Also solange es die Möglichkeit gibt, ist das eine super gute Art und Weise. Und ne, wir sind trotzdem gemeinsam, egal ob die Leute im Raum sind oder online dabei. Ja.
Auch total schön, was sich da ja dann auch für eine Community so ergeben hat und wie sie jetzt in den letzten Jahren auch gewachsen ist.
Ja, ja, da freue ich mich auch sehr drüber.
Du hast ja jetzt auch kürzlich eine Ausbildung als Resilienztrainerin gemacht. Mhm. Was würdest du sagen, sind gerade in Hinsicht auf die mentale Gesundheit die Probleme in unserer modernen Welt? Wir haben uns am Anfang auch schon angeschnitten. Welche Impulse hast du auch eben daraus für dich mitgenommen?
Also es wird alles immer schneller, habe ich so das Gefühl. Ne? Wir gönnen uns auch echt keine Pausen, wir erlauben uns das oft nicht. Oder es wird wahrgenommen, dass Ruhepausen oder so Rückzugsphasen, die sind nicht produktiv, da machen wir nichts.
Ja.
Und drum sind die nicht gut angesehen. Manchmal brauchen wir die aber, um danach wieder eher viel leistungsfähiger zu sein oder produktiver oder kreativer. Du kannst nicht 24 Stunden am Stück leisten und denken, du bleibst die ganze Zeit auf so einem Level. Das ist nämlich sehr, sehr wahr, so in allen möglichen Sparten des Lebens wahr. Auch so über die letzten Jahre haben wir, glaube ich, sehr festgestellt, dass Veränderungen schneller eintreten, Veränderungen auch so nicht linear verlaufen. Ne? Wir können sie nicht vorhersehen, wir können nicht vorhersehen, was als nächstes passiert. Ich glaube, es hat sich wieder ein bisschen relativiert, aber eben über die letzten Jahre waren ja auch so in der Welt, in unserer Gesellschaft Dinge, eben, die sehr viel mehr verändernder sind. Und Veränderung bedeutet immer Unsicherheit. Mhm. Und Unsicherheit führt dazu, dass es uns vielleicht nicht so gut geht oder dass wir uns unsicher fühlen, uns schneller anpassen müssen. Und das kann halt für den einen mehr und für den anderen weniger stressig sein. Ja, auch so diese Sachen wie diese ständige Erreichbarkeit ist und über alle möglichen Kanäle, ne? Oder zumindest denken wir, wir müssten es sein. Andere fordern es vielleicht gar nicht, aber man ist es selber irgendwie immer. Und auch so, ne, durch Homeoffice, zu Hause arbeiten, mobiles Arbeiten, es verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Privat und Beruf. Und das kann auch total seine Vorteile haben, weil ich mich besser vielleicht organisieren kann im Leben. Ich habe weniger Fahrzeiten, kann die Zeit wieder für andere Sachen nutzen, aber ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass da Arbeit und Privat nicht zu sehr verschwimmt und sich selber da die Grenzen ziehen und die dann auch klar haben für sich. Ein hohes Maß an Selbstdisziplin, denke ich, ist dafür nötig und auch Abgrenzung. Ne? Wo ist meine Arbeit und wo beginnt meine Freizeit und auch meine Erholung? Gönne ich mir die denn da noch? Oder schaue ich abends um 9 halt doch nochmal in meine Mails, weil sie ja da gerade noch stehen? Ne?
Genau.
Und so generell, ne? Wir sind viel im elektronischen Bereich unterwegs und wenn man jetzt da nochmal aus yogischer und energetischer Perspektive draus schaut, da sind wir so eher im ätherischen, ne, in diesem feinstofflichen Ding drin, ob jetzt bei uns im Körper oder eben alles, was wir über Elektronik tun, versenden, da sind wir eher im feinstofflichen Bereich unterwegs und da braucht es das, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast, diese Erdung braucht es da immer noch mal viel, viel mehr. Also ich merke das selber bei mir, ich sitze auch viel am Computer, ich bin auch viel auf Instagram unterwegs, wenn ich irgendwann merke, jetzt macht es mich total unruhig. Ich schaue die ganze Zeit, nehme ich mein Handy, eigentlich wegen überhaupt nichts, scroll irgendwie wild durch und dann lege ich es wieder weg. Und dann denke ich immer, das ist dann der Moment, wo ich weiß, jetzt brauche ich mal eine Pause oder jetzt braucht es mal was anderes. Jetzt muss ich mal rausgehen oder mir eine Pause nehmen oder einfach die Geräte mal abschalten. Ja. Das sind so, denke ich, das, was uns auch viel gestresst sein lässt.
Ja, ist ja auch wirklich dann so eine Überreizung, immer wieder zum Handy zu greifen, immer wieder zu scrollen. Also wir lassen ja auch gar keine Langeweile mehr richtig. So richtig zu. Oder dass es mal einen Raum gibt, wo mal nichts passiert. Ja. Und das ist auch das Spannende bei der Meditation, das merke ich auch in meinen Classes, dass es vielen am Anfang, was auch ganz normal ist, schwerfällt, sich überhaupt erst auf diesen Zustand einzulassen, dass mal nichts passiert. Also gar nicht mal jetzt direkt in diese Meditation einzutauchen, sondern einfach nur mal mit sich alleine zu sein, also allein in der Gruppe, aber der Fokus mal auf sich gerichtet und dass mal Gedanken kommen dürfen, und vor allem sich auch Gefühle zeigen dürfen, weil wir immer zum Handy greifen und einfach gar nicht diese Ruhe mehr zulassen und dass ich eben genau das auch mal zeigen darf und wir vielleicht auch gar nicht wissen, warum bin ich denn jetzt gerade traurig oder warum bin ich denn jetzt eigentlich gerade wütend, weil das immer so ein bisschen verdrängt wird, in Anführungsstrichen. Deshalb finde ich das auch ganz, ganz wichtig, wie du sagst, dass man wirklich auch für sich seine Grenzen zieht, Pausen macht, vielleicht auch Social Detox.
Ja.
Habe ich letztes Jahr auch immer mal wieder gemacht. Das tut unheimlich gut.
Ja, ja, absolut. Wo du gerade diese Stille ansprichst, fällt mir ein, es gibt im Yoga auch Meditationen, wir spielen ganz oft Mantren und immer läuft, auch da läuft ganz oft einfach eine Musik mit und es kann sehr herausfordernd sein, wenn es Meditationen gibt, wo es kein Mantra gibt, keine Musik, wo es vielleicht heißt, du meditiere auf deinen Atem, du nimmst nur dich selber wahr, du hörst nur dich selber, du bist nur mit dir selber allein und es können die herausforderndsten Meditationen tatsächlich sein.
Absolut.
Als wenn wir da zusammen singen und chanten oder atmen.
Das auch mal auszuhalten, dem auch wirklich Raum zu geben, dass alles sein darf. Und ich finde, genau da beginnt Meditation, alles sein lassen zu dürfen, jegliche Gefühle, jegliche Gedanken, die sich zeigen und darüber dann automatisch schon in diesen meditativen Zustand zu kommen. Da gibt es ja auch verschiedenste Übungen, ob man zum Beispiel seine Gedanken beobachtet, wie die Wolken am Himmel oder was ich auch ganz schön finde, dass man sich so einen Bach vorstellt und die Gedanken stehen jeweils für die Blätter und die Blätter fließen so durch den Bach und dass man das mal so beobachtet und darüber vielleicht auch so diesen Zugang bekommt, aber dass Meditation eigentlich gar nicht so viel mehr ist, als sich wirklich für sich hinzusetzen oder hinzulegen oder wie auch immer und mal alles da sein lassen zu dürfen. Und dann kann man natürlich immer noch einen Schritt weiter gehen über den Atem und so weiter. Ja. Und das ist aber schon so, so heilsam, wie ich finde, einfach sein zu dürfen.
Absolut, ja. Ja.
Die Begriffe, so wie Self-Care, Me-Time, Selbstfürsorge, sind jetzt auch vor allem in diesem Zuge in aller Munde. Was ist dir besonders wichtig und was tust du selbst für deine mentale Gesundheit, jetzt so abgesehen vom Kundalini-Yoga?
Ja, das ist eine schwierige Frage, was ich abgesehen vom Kundalini-Yoga mache. Nee, Scherz beiseite. Also mir ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich selber vieles von dem umsetze, was ich ja meinen Leuten auf der Matte oder eben zum Thema Resilienz so vermittle. Live what you preach. Also da einfach auch die Authentizität drin zu haben und auch wirklich die Dinge selber für mich zu tun und es nicht nur anderen zu erzählen, das ist immer viel leichter. Ganz wichtig ist mir dabei, und das hat dann am Ende doch wieder ein bisschen was mit Yoga und Meditation zu tun, aber das kann auch jeder für sich selber ummodellieren, einfach die tägliche Routine für mich das zu machen. Das ist bei mir das kann Meditation und Yoga sein, das kann aber auch einfach hinsitzen sein und mir einen Kakao zubereiten und einfach den in Ruhe für mich zu trinken, mir Gedanken zu machen, zu reflektieren, mir meine Gedanken aufzuschreiben. Ich habe jetzt über die Rauhnächte ein ganz wunderbares Ritual gemacht. Das hat dieses Jahr, das klappt nicht jedes Jahr super gut, weil ich nicht immer die Ruhe finde. Dieses Jahr hat es richtig super geklappt. Das fand ich extrem viel Me-Time, weil ich da sehr viel Zeit mit mir verbracht habe. Aber am Ende ist es das, was ich für mich routinetechnisch in meinen Alltag einbaue. Die 10 Minuten am Morgen oder die halbe Stunde. Und da praktiziere ich schon Yoga und Meditation. Aber wie gesagt, da kann jeder für sich, das kann auch der Spaziergang sein, draußen morgens mal eine halbe Stunde oder am Abend oder wie auch immer. Man kann eine Morgenroutine haben, man kann aber auch eine Abendroutine haben oder im Optimalfall beides. auch einfach irgendwas, um runterzufahren, bevor man ins Bett geht.
Genau.
Was dann nämlich nicht der Fernseher ist, sondern einfach da nochmal so 20 Minuten für sich einzubauen zwischen dem, was ich am Abend gemacht habe und bevor ich dann ins Bett gehe, dass der Körper und der Geist auch schon wieder den Hinweis kriegen, ah, jetzt ist dann gleich schlafen zum Beispiel. Genau, also das mag ich sogar total gerne abends. Ist für mich oft die bessere Zeit als morgens. Ich komme nicht ganz so gut aus dem Bett raus. muss ich mir auch immer, wenn ich mir eine Routine habe, die ich morgens mache, ich richte mir alles hin schon am Abend. Ich gehe ins Bett mit der Intention, morgen stehe ich ganz früh auf vor meinem Alltag und das, wenn ich es geschafft habe, dann ist das auch eine total tolle Zeit. Ja. Du bist nämlich einfach schon eine halbe Stunde dir selber ein bisschen voraus oder dem Alltag voraus. Mhm. Du hast die Ruhe und hast auch schon was gemacht, bevor dann der eigentliche Tag losgeht.
Richtig,
das finde ich das Tolle. Aber wie gesagt, jeder hat einen anderen Tagesablauf.
Absolut.
Das darf auch irgendwann am Nachmittag sein, um die Mittagszeit sein. Also das darf jede gern für sich selber rausfinden, wo es hinpasst. Mhm. Aber einfach die Tatsache, sich Zeit zu nehmen für irgendwas, was man in dieser Zeit tut, das kann ich nur empfehlen. Und das hat wieder mit Selbstwert zu tun. Bin ich es mir wert, mir diese 10 Minuten vielleicht am Tag für mich selber zu nehmen und nicht immer was anderem oder jemand anderem den Vorrang zu geben. Weil reindrängen tut sich immer irgendwas oder irgendeine Ausrede, warum es nicht geht, gibt es immer.
Das habe ich auch gemerkt, eben, dass man dann auch schon aufwacht, wenn der Wecker klingelt und direkt zum Handy greift. Das habe ich auch jahrelang gemacht, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, nee, das möchte ich gar nicht. Ich möchte mal mit Dankbarkeit in den Tag starten. Ja. Und wie du auch gesagt hast, ist einfach total schön, seine Routinen zu entwickeln und so den Tag zu starten und dann eben auch genauso wieder abzuschließen und sich dann auch auf was Neues wieder vorzubereiten. Ja. Und das ist ja auch wirklich letztendlich so dieser Vorläufer von dieser Zeit mit sich selbst, da geht es ja eben auch um das Selbstwertgefühl und eben, wie du es auch schon so schön gesagt hast, es geht um Grenzen setzen, stehe ich für mich ein, also auch das ist letztendlich genau dieses Self-Care, ja, also es beginnt nicht nur damit, sich eine Maske zu machen, was natürlich auch total toll ist und wichtig sein kann im Alltag, aber es beginnt vor allem auch mit diesen Themen, eben diese Sanftheit zu sich selbst.
Genau.
Was würdest du denn so zum Abschluss den Hörer noch mit auf den Weg geben? Ich hatte bei dir auch, gerade bevor wir unser Interview begonnen haben, noch ein Zitat gelesen, aber ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, es war auf Facebook. Das war ganz am Anfang, da ging es, glaube ich, auch um Atem, glaube ich. Wenn wir mehr loslassen.
Also das ist, glaube ich, die Werbung für meinen nächsten Meditationskurs.
Das war's. Ja, genau.
Ich kann es vielleicht jetzt auch nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es geht darum, dass wir versuchen immer ganz viel mit Anstrengung zu erreichen. Mhm. Und da erreichen wir oft gar nichts oder das Gegenteil. Oder wir haben ein ganz kleines Ergebnis und es hat uns mega viel Arbeit gekostet. Also es geht ums Loslassen und es geht um die Frequenz in dir und das Universum oder unsere Umwelt, die reagiert ja auf uns und das, wie wir uns innerlich einstimmen, wie unsere innere Haltung ist, so kriegen wir die Antwort zurück und es geht ums Loslassen und um die eigene Frequenz auf dieselbe Frequenz unseres Außens zu bringen, damit wir dann erhalten dürfen. Und das hat dann auch wieder mit Selbstwert zu tun, weil wenn ich denke, ich habe es verdient und ich kriege das jetzt, es darf zu mir kommen, dann kann ich es auch erhalten.
Ganz genau, ja. Total
und,
schön.
Ja, um deine Frage dann noch zu beantworten, welche Tipps ich noch hätte, wenn du noch nicht weißt, was dir gut tut, dann versuch es rauszufinden, ne? Was machst du gern im Leben? Und wie gesagt, ich betone es nochmal, das muss nicht immer Yoga und Meditation sein. Was machst du gern im Leben? Für was gehst du? Was ist dein Weg? Und wenn du das machst, dann ist eigentlich alles drumherum, was du tust, das, was dir gut tut. Genau. Oder einfach am Tag immer mal wieder in dich reinzuhören, wie geht es mir eigentlich?
Mhm.
Wie gestresst auf einer Skala von 1 bis 10 fühle ich mich? Und was kann ich dann für mich tun? Was brauche ich in dem Moment? Und nehme ich es mir dann auch?
Mhm. Also immer so ein kleiner Schritt zurück zu sich selbst, ne?
Richtig, genau.
Wo findet man dich denn? Wie nimmt man Kontakt zu dir?
Genau, also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram. Ich glaube, du verlinkst es ja dann bestimmt auch irgendwie.
Genau, alles in den Shownotes.
Da kann man das auch nochmal nachlesen auf Instagram unter Sublime Yoga Kirin Dave Short. Das ist ein bisschen ein längerer Name. Ich habe schon versucht, das abzuändern, aber mir fiel nichts anderes ein, was nicht schon vergeben wäre. Ich habe natürlich auch eine Homepage, sublime-yoga.de. Da könnt ihr alle meine Angebote sehen. Ihr findet mich auch im Yoga Village in Kehl. Da bin ich auch auf der Homepage vertreten. Also es gibt mehrere Wege, mit mir Kontakt aufzunehmen und dann einfach eine E-Mail schreiben, anrufen oder ein WhatsApp schicken und schwuppdiwupp sind wir in Kontakt.
Und du hast ja auch noch einen ganz tollen Newsletter, fällt mir gerade
ein. Und ich habe auch noch einen ganz tollen Newsletter, genau. Den kannst du auch über meine Homepage direkt abonnieren und da gibt es dann immer alles, was es Aktuelles so gibt. Natürlich Infos zu meinen Veranstaltungen, aber auch immer ein bisschen Tipps und Tricks fürs praktische Leben, immer was gerade so aktuell mir so einfällt, was Thema ist, was auch zu den Kursthemen passt. Also es gibt auch Input und nicht nur Werbung sozusagen.
Vielen, vielen lieben Dank für deinen Input und auch für das tolle Wissen, das du geteilt hast. Und ich habe jetzt auch gerade genau diesen Beitrag nochmal rausgesucht. Und das war der Satz, nämlich, je mehr ich entspanne, desto mehr erhalte ich. Und ich fand das total schön.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wundervoller Abschluss. Also danke dir, dass du hier warst. Wie gesagt, ich werde alles in den Shownotes verlinken. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut.